Herzlich willkommen bei Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche. Ein Angebot der IG Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Diese Folge wird präsentiert von der Haufe Group. Sie unterstützt Menschen und Unternehmen, damit sie erfolgreich arbeiten können. Mit Content, Software und Weiterbildung. Eure Hosts zur heutigen Folge sind Katharina Eichler, Sales Analyst bei Penguin Random House Deutschland und Erik Bartoletti, Head of Business Development bei Bookwire.
Unser Gesprächspartner heute ist Markus Dömer, Head of Business Development beim Carlsen Verlag und als solcher verantwortlich für Innovationsprojekte sowie das AI Tech Hub. Mit seiner Abteilung entwickelt er Ideen und Pilotprojekte zur Erschließung neuer digitaler Geschäftsfelder. Seit 1,5 Jahren ist Markus Dömer vor allem für die sinnvolle und effiziente Nutzung von KI in den Verlagsprozessen und in der Produktentwicklung verantwortlich. In dieser Rolle ist er Mitglied der Bonnier Books AI Steering Group und leitet die deutsche Bonnier Media KI Gruppe. Außerdem ist er Beiratsmitglied der Next Media Hamburg, einer Standortinitiative des Senats für die Medien- und Digitalwirtschaft. Parallel zu seinen Managementtätigkeiten arbeitet Markus erfolgreich als bildender Künstler. Wer darüber mehr wissen möchte, gerne mal bei www.markusdömer.de vorbeischauen. Mit Markus wollen wir heute darüber sprechen, warum Innovation überhaupt wichtig ist. Markus, herzlich willkommen bei Loslegen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Wir uns auch. Markus, mal für den Einstieg. Was bedeutet für dich eigentlich Innovation?
Also da gibt es bestimmt oder muss man bestimmt zwischen bestimmten Basisinformationen, Innovationen und auch so leichteren, wie man so schön sagt, Inkrementalinnovationen unterscheiden. Und das ist, glaube ich, gerade in der Buchbranche schon sehr relevant, dass wir wohl irgendwie wissen, dass wir nicht das Rad hier neu erfinden können, sondern dass wir auf Basis von diesen grundlegenden Innovationen, ob es jetzt ein iPad ist oder ein Smartphone etc., da dann aber schon innovativ sein können. Und das ist dann immer eine Abwägungsfrage, was man da als Innovation bezeichnen möchte. Und dann ist, glaube ich, insgesamt wichtig, dass man so weiß, dass es nicht nur um Ideengenerierung geht, sondern dass es bei Innovationen auch darum geht, dass man quasi ein Produkt zum Beispiel dann auch echt entwickelt, in eine Pilotphase bringt, Prototypen entwickelt und dann auch eine Markteinführung. Also das würde ich schon so definitionsgemäß damit denken wollen, erfolgreich umsetzt. Wie sich dann das Produkt danach weiter verbreitet, hält im Markt etc., das ist dann wahrscheinlich so ein anderes Feld. Aber dieses Ideen generieren, wirkliche Entwicklung und dann auch eine konkrete Einführung in einen Markt, wie auch immer, anzustreben, ist, glaube ich, schon notwendig. Und dann kann man natürlich noch unterscheiden zwischen Prozessinnovation oder Organisationsinnovation. Und meistens sprechen wir aber über Produktinnovation. Wobei im KI-Thema hat sich das so ein bisschen verschoben.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall auf die einzelnen Punkte im Laufe unseres Gesprächs nochmal drauf zurück. Eine Sache möchte ich gerne direkt da mal nachfragen, beziehungsweise an das, was du gesagt hast, anknüpfen, nämlich innovieren versus adaptieren. Also du hast ja auch gesagt, man muss das Rad nicht ständig neu erfinden, sondern kann sich durchaus auch woanders mal umschauen. Wie äußert sich das in deiner täglichen Arbeit? Also wo spielt das für dich eine Rolle und wie wägst du oder wie wägt ihr bei Carlsen da auch ab? Gehen wir raus, schauen uns um, was in anderen Branchen so passiert oder schaut ihr mehr auf euch intern, was ist euch gerade wichtig und wo muss was Neues entstehen? Wie kommen da die Impulse zu euch?
Also vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Rad erfinden. Das meinte ich eher als Beispiel für eine Basisinnovation, dass man darauf dann aufsetzt und sozusagen als Verlag oder wir als Buchbranche diese Basisinnovation nutzt, um dann die eigenen Produkte wiederum zu generieren. Oder der Buchdruck ist die Basisinnovation, aber das ist ja dann trotzdem genau die Oberfläche, auf der wir dann alle kreativ sein können. Und dieses Kreativsein oder Innovativsein ist sicherlich immer so interpretierbar, wie ich vorhin meinte. Und du hast jetzt Adaption als Begriff benutzt. natürlich guckt man auch, was andere einbringen. Oder ihr hattet es vorhin im Intro kurz bemerkt oder gesagt, dass ich ja auch in diesem Next Media Netzwerk ganz aktiv bin, wo ich mit sehr vielen Startups konfrontiert bin, die natürlich alle Ideen haben. Aber das ist auch, was glaube ich, innovationstypisch ist, dass nicht jede Idee im Haus selber entwickelt werden muss, sondern dass man auch von außen Ideen aufnehmen kann. Aber irgendjemand muss eine Entscheidung treffen, ob man so eine Idee dann im vorhin besprochenen Sinne vorantreiben will. Also ob man wirklich daran glaubt, ob man da ein Pilotprojekt draus macht, ob man da Ressourcen draufgeben will und ob man am Ende da sowas wie ein Geschäftsfeld sogar sieht. Und das ist, glaube ich, das, was man sich auch selber zugestehen muss, dass man weiß, es gibt sehr viel kreative und innovative Unternehmen und Menschen außerhalb unserer eigenen Organisation. Und zusammen mit denen können aber ganz tolle Dinge entstehen, sodass wir da keine Hemmschwelle haben, sondern immer sehr offen und sehr interessiert sind. Natürlich haben wir aber auch selber sehr kreative Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mit denen wir auch gemeinsam echte, originäre Produktideen oder Prozessideen entwickeln.
Wenn ihr jetzt natürlich davon profitiert, dass du bei Next Media sehr starken direkten Zugriff auf innovative Startups oder Unternehmen hast, die du dann natürlich direkt gedanklich mal prüfen kannst, ob die für dein Arbeitsumfeld auch interessant wären. Wie würdet ihr an die Sache rangehen, wenn du nicht in dieser wunderbaren Position wärst? Also wenn du jetzt oder wenn ihr als Team jetzt, ich gehe davon aus, nicht nur du sitzt jetzt in irgendeinem in einem Gremium oder in einer Arbeitsgruppe oder sonst was, die nicht von Carlsen selbst unterhalten wird. Wahrscheinlich habt ihr ja noch mehrere Mitarbeitende, die auch über den Tellerrand hinausschauen. Ist das bei euch also gelebte Praxis oder ist es Zufall, dass ihr euch alle so gut vernetzt?
Nein, also das ist, diese Initiative der Stadt Hamburg halte ich für extrem wichtig, da die Medienindustrie und die Digitalindustrie miteinander zu vernetzen, diesen Austausch zu organisieren oder wie wir das dann nennen, ein Innovationsökosystem aufzubauen. Aber was wir natürlich vorher und auch jetzt immer noch machen, und zwar zu 90% unserer Arbeit, ist, dass wir selber in unseren Kreisen, entweder in meiner Abteilung oder dann im nächsten Schritt mit anderen Abteilungen gemeinsam, Ideen sozusagen besprechen. Und früher und auch jetzt noch ist häufig Technologie ein Ausgangspunkt. Also in meiner Abteilung insbesondere, wir screenen sozusagen permanent neue Technologien, die aufkommen. Und überlegen dann in unserem normalen Arbeitsalltag, wo wir so regelmäßig einfach zusammenkommen, aber auch teilweise umgeplant, dass wir überlegen, können wir mit diesen Technologien irgendwie den schon bestehenden Carlsen-Content oder etwas geänderten Content an neue Zielgruppen heranführen oder auf neuen Plattformen sozusagen vermarkten. Und das ist unser übliches Vorgehen, also Technologie-Screening, Ideengenerierung, auch viele Ideen werden natürlich wieder verworfen. Und mein Credo ist eigentlich, dass Kreativität und damit aber auch Innovation nicht punktuell abrufbar sind, weil man sich jetzt mal trifft und unbedingt eine neue Idee braucht, sondern ich halte das für extrem wichtig, dass man so ein innovative Atmosphäre oder ich nenne das immer so Resonanzboden schafft, der eigentlich permanent schwingt und nicht eben versucht punktuell mit Pizza und Rotwein so klassisch jetzt nochmal eine gute Idee rauszuhauen. Und so leben wir das auch in meiner Abteilung, aber ich glaube auch bei Carlsen insgesamt. Und das halte ich für ein wichtiges Erfolgsprinzip.
Bedeutet dann, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, Innovation immer auch gleich Digitalisierung? Ist das für dich sozusagen ein festes Wortpaar?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, auch klarstellen, wenn wir uns hier jetzt in so einem eher digital geprägten Rahmen unterhalten, geht es natürlich darum. Aber man darf ja nicht vergessen, und da ist Carlsen keine Ausnahme, dass ein sehr, sehr großer Teil unseres Umsatzvolumens nach wie vor mit analogen Produkten gemacht wird. Und das sind ja nicht langweilige Produkte, die man einfach vom Fließband da irgendwie raushaut, sondern das sind ja auch teilweise hochinnovative Produkte, ob es neue Arten von Büchern, gerade so, wo wir da im Kinderbuchbereich unterwegs sind, aber auch Themen können ja auch mal innovativ sein. Und somit ist das für mich überhaupt nicht beschränkt auf digitale Produkte. Bei den digitalen Produkten kenne ich mich allerdings selber am besten aus. Und da weiß ich auch, wie da unsere Prozesse funktionieren und wo wir unsere Anregungen herbekommen, wie ich es vorhin so gut beschrieben habe. Aber das wäre, glaube ich, fatal zu denken, dass Innovationen ausschließlich digital sein können in der Buchbranche. Da gibt es sehr, sehr viele Felder, wo man hoch innovativ sein kann mit ganz analogen Produkten, um das mal so zu sagen.
Wäre das jetzt zum Beispiel was, wo du auch Innovationspotenzial für absolute Traditionsthemen siehst? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Pixi-Bücher. Brauchen die überhaupt noch Innovation oder sind die per se so innovativ gewesen, dass man da jetzt gar nicht noch groß was dran ändern muss?
Also Pixi ist auf jeden Fall die große Ausnahme. Da würde ich ungern was verändern wollen, weil es ist einfach... Also das ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ist das noch ein Buch? Ist das nicht einfach eine großartige Idee, ein Prinzip? Und das ist ja auch, wie ihr vielleicht wisst, sozusagen der Ursprung des gesamten Carlsen Verlags waren ja eigentlich die Pixi-Bücher. Und das ist eigentlich, finde ich, auch ein Prototyp von Innovation, weil wir haben neue Produktformen, dieses Quadratische. Wir hatten eine neue inhaltliche Idee oder unser Verleger damals, ich war da noch nicht geboren, inhaltlich, er hatte irgendwie einen gesellschaftlichen Aspekt da drin, also günstige Geschichten für Kinder zu machen, so dass das wirklich im besten Sinne eine Innovation war, die dann eben auch sehr erfolgreich in den Markt eingeführt wurde und auch noch eine lange Verwertungszeit hat bis heute. Jetzt habe ich die Ausgangsfrage wahrscheinlich vergessen, aber das Pixi-Buch ist auf jeden Fall nicht was, was wir verändern wollen. Wobei, und das, sorry, dass ich da kurz nochmal nachdenken musste, ist so, dass wir natürlich dadurch auch eine unheimlich starke Brand aufgebaut haben. Und in dem Sinne, was ich vorhin meinte, dass wir Technologie screenen und dann überlegen, gibt es da eine Möglichkeit mit unserem Inhalt, den Carlsen ja hat, nochmal neue Käuferschichten oder überhaupt Interessengruppen zu erschließen. Das ist zum Beispiel so gewesen in diesem ganzen Audio-Boom, als Alexa mit seinen Geräten oder ihren Geräten aufkam. Und wir haben ja als Innovationsabteilung ein etwas anderes Verhältnis zu Amazon. Also wir haben da auch schon manchmal gemeinsame Projekte, die wir dann einfach machen, auf anderen Ebenen. Und eine der ersten Ideen, die wir dann auch sehr, sehr erfolgreich gemeinsam sogar mit Amazon weiterentwickelt haben, waren Pixi-Gute-Nacht-Geschichten für die Alexa. Und zwar in so einer interaktiven Form natürlich, damals noch relativ einfach, aber man konnte schon in so einem interaktiven Dialog sich seine Gute-Nacht-Geschichte aussuchen. Und das ist sogar ein Beispiel dafür, wie wir prinzipiell vielleicht auch arbeiten. Hier der tolle Content, da neue Möglichkeiten und dann das sinnvoll zu verbinden. Das ist nicht immer einfach, weil man sich auch manchmal von der Technik so ein bisschen hinreißen lässt, insbesondere wenn man so wie ich oder meine ganze Abteilung technikaffin ist, ist man natürlich auch manchmal so leicht enthusiasmiert von so Dingen, die da aufkommen. Und aber da muss man dann immer noch mal so ein bisschen den Abstand wahren. Aber in dem Fall würde ich sagen, war das eine ideale Kombination, zumindest was das Produkt selber angeht, die wir da umgesetzt haben. Und das ist auch so ein bisschen Produkt vielleicht.
Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen. Mir geht's da auch oft so und meinen Kolleginnen und Kollegen hier bei Bookwire, dass wir uns von neuen technologischen Möglichkeiten ganz gerne mal hinreißen lassen. Und dann muss man sich schon hin und wieder mal ein bisschen zwingen, einen Schritt zurückzumachen und trotz all der Euphorie nochmal kritisch zu überlegen, macht das auch wirklich Sinn, was wir da vorhaben? Oder rennen wir einfach nur dem neuesten technologischen Hype irgendwie hinterher? Ist manchmal gar nicht so einfach, sich dem zu entziehen. Aber vielleicht mal anders, auch anknüpfend an Katharinas Frage, ein bisschen provokanter gefragt. Carlsen ist ein sehr erfolgreicher Verlag, den es viele, viele Jahre gibt, gehört zur auch sehr erfolgreichen und noch viel größeren Bonnier-Gruppe. Braucht ihr überhaupt Innovation? Also wirklich mal ganz bewusst so provokant gefragt, habt ihr das überhaupt nötig oder seid ihr nicht so groß, dass im Markt ohnehin keiner an euch vorbeikommt?
Also da ist die Antwort eindeutig ja. Wir brauchen Innovation, der ganze Konzern braucht Innovation, die ganze Buchbranche braucht Innovation. Und das halte ich auch für einen sehr wichtigen kommunikativen Punkt, das immer und immer wieder zu betonen, weil auch ich natürlich erlebe in meinem Buchumfeld, dass bei mancher technischen Entwicklung schon mal der Reflex kommt, oh, Markus, kann man das vielleicht noch verbieten oder irgendwie sowas. Und das ist einfach, ich glaube, als Haltung muss man als Unternehmen, und das hat Carlsen, das kann ich sicher sagen, haben, dass man immer den Weg nach vorne antritt. Natürlich gibt es 1000 Fragezeichen und Risiken etc., aber es gab noch keine wirklich relevante Technologie, die einfach wieder zurück in die Flasche ging oder wo man das Rad zurückdrehen konnte. Und dann ist es einfach immer der richtige Ansatz zu sagen, okay, das ist jetzt in der Welt, was kann es uns als Verlag, aber auch unseren Kreativen, mit denen wir ja ganz eng zusammenarbeiten, das ist ja eine sehr symbiotische Einheit, nutzen und wie können wir gemeinsam quasi in diese jetzt neu definierte Zukunft, bei KI ist das auf jeden Fall ein Riesenthema, aber auch bei der ganzen Digitalisierung. Und das Einzige, wo ich manchmal so ein bisschen skeptisch bin, wenn ich auf die Buchbranche schaue, dass auch ein Teil, ein Prozentsatz in der Hoffnung lebt, so auf der, ich sag mal, Insel der analogen Glückseligkeit angekommen zu sein. Das geht lange gut und ich bin immer so ein bisschen der Cassandra-Typ, der dann, ja, und die Digitalisierung, bald kommt sie, im Sinne dieser Hockey-Stick-Curve, die ihr ja kennt, lange passiert einfach gar nichts. Alle denken, siehste, war ja gar nicht so schlimm. Dann kommt aber die eigentliche Entwicklung und greift. Dann sind aber alle die, die sich schon wieder so zurückgelehnt haben oder immer gesagt haben, na, lass mal die anderen voran, wir müssen uns da ja nicht die Finger verbrennen, wirklich in einem strategischen Nachteil, weil man dann der Geschwindigkeit der Entwicklung nicht mehr folgen kann. Und das versucht Carlsen auf jeden Fall zu vermeiden. Alleine die Tatsache, dass meine Abteilung existiert, ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen dafür. Aber das kann ich wirklich, oder wiederhole ich auch gerne, dass man eben das ernst nimmt, dass das wirklich teilweise sehr umwälzende Veränderungen sind, mit denen wir konfrontiert sind und die eben nicht wieder weggehen, sondern die man für sich, die man aufnehmen muss und oder in deinem Sinne adaptieren muss, um dann zu schauen, wie können wir unseren Verlag oder unsere Branche da in eine neue Richtung, aber mit den gleichen Werten und Qualitätsvorstellungen weiterentwickeln. Das ist so ein bisschen mein Credo sozusagen.
Du hattest eben auch mal davon gesprochen, bei dem Beispiel mit Alexa und den Gute-Nacht-Geschichten, dass ihr das als Prototyp gesehen habt. Also im Feld von Business Development so Richtung Rapid Prototyping, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir gucken, ob wir damit was erreichen können und entwickeln das dann weiter. Geht ihr prinzipiell so vor, dass ihr immer mit einem kleinen Testballon kleine Entwicklungen, kleine Innovationen ausprobiert und dann schaut, wie die sich langfristig halten? Oder versucht ihr eher Richtung große, umwälzende Innovationen mit einem Schlag für alle verfügbar zu machen? Oder versucht ihr die Waage zu halten? Also wie ist da so eure Gewichtung zwischen großen und kleinen Innovationen und was findest du nachhaltiger?
Also es kommt darauf an, aber es ist so.
Wir müssen also ein Bullshit-Bingo im Podcast einführen. Wie oft schaffen wir es in einer Folge, es kommt darauf an zu hören?
Das war auch bewusst ironisch benutzt. Aber wir hatten natürlich auch Projekte, die sehr groß waren. Unsere Leo AR-Buchserie, da haben wir wirklich richtig aus dem Vollen geschöpft, weil wir alle davon überzeugt waren, dass das sehr viel verändern kann und auch so ein Feedback aus dem Markt hatten. Aber ehrlicherweise habe ich jetzt in den letzten Jahren eher so ein, ja, so ein Bild hat sich da bei mir so festgesetzt. Ich nenne das immer so das Innovationsgravitationsfeld. Also, dass man nicht einfach an einem Startpunkt ist, irgendeine Riesenidee hat und dann muss man darauf hinarbeiten, sondern auf das Ziel sozusagen, sondern dass wir quasi in so einem Umfeld sind, wo überall, und das ist dieses Prototyping, dieser Ansatz, so kleine, ich sag mal, Verdichtungen entstehen, wenn man das jetzt mal so als Raum betrachtet. Und diese Verdichtung mit irgendwelchen, wie soll man sagen, Turbulenzen, die außenrum noch stattfinden, zu so Gravitationspunkten, also im physikalischen Sinne werden, die dann weitere Masse anziehen. Und dann entsteht aus einem vielleicht eher so ein bisschen homogen erscheinenden Feld so nach und nach kommen eben diese, was weiß ich, so Art Planeten oder Sternstaub-Ansammlungen zusammen und ein paar Dinge davon sind erfolgreich und werden groß zu Galaxien und andere werden vielleicht hier wieder untergehen. Und das ist, glaube ich, sowas, was wir praktizieren und bei der KI, was ja ein Erfahrungs oder auf Erfahrung einfach basiert, kann man, glaube ich, auch jetzt in dieser Frühphase zum Beispiel gar nicht sagen, hurra, wir legen jetzt los, wir wollen hier das KI-Unternehmen werden, das ist das Endziel, was brauchen wir da jetzt für Leute und ab geht die Post, sondern da kommt es eben auf ganz viel Machen an und eben auf ganz viel Scheitern. Das ist aber leider im Innovationsbereich sowieso so ein Dauerprinzip, unter dem auch viele leiden, da braucht man auch eine hohe Frustrationstoleranz, aber das andere ist natürlich, dass es auch ganz fantastisch ist, da den weiten, leeren Raum vor sich zu haben, den man dann selber zusammen mit den anderen Menschen im Verlag füllen darf. Und das ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen die Diskrepanz, unter der alle leiden, vielleicht auch mal.
Gibt's denn, weil wir gerade davon sprechen, gibt es irgendeine ein Innovationsfeld, nenne ich es jetzt mal, irgendein innovatives Thema, wo du jetzt im Rückblick sagen würdest, trotz eurer Unternehmenskultur, die, so wie das klingt, sehr innovationsfördernd ist, trotz eurer Abteilung, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt und auseinandersetzt, den Ressourcen, die euch da auch zur Verfügung stehen, gibt es da irgendwas, wo du im Rückblick sagen würdest, das ist was wir echt verpennt haben, das hatten wir nicht auf dem Schirm und diese Innovation, die für uns eventuell schöne Möglichkeiten geboten hätte, ist einfach an uns vorbeigegangen?
Ja, das gibt es allerdings auch nicht in dieser Dramatik. Also es ist nicht so das eine Ding und wir haben es gar nicht wahrgenommen und auf einmal machen es alle anderen und Carlsen ist der Letzte in der Reihe. Sondern es ist, glaube ich, so, ich glaube wirklich, alle Themen, die irgendwie in den letzten Jahren relevant waren, waren auch irgendwie bei mir mal auf dem Schreibtisch aus dem einen oder anderen Grund. Also alles erschien hier. Und dann ist man ja nicht alleine auf der Welt. Und wir hier als Abteilung jetzt im Business Development, das fordere ich auch bei allen Einstellungsgesprächen ein, wir brauchen auch so einen gewissen, ja, so ein Enthusiasmus. Sonst kann man diese Projekte, die praktisch, wo keiner weiß, was da rauskommen soll und die dann teilweise langwierig sind, die muss man mit einem gewissen Enthusiasmus vorantreiben, damit man überhaupt zu einem Ergebnis kommt. Und da fängt es natürlich an, dass man irgendwann dieses Projekt natürlich auch zu seinem Projekt macht, dann aber in einem klassischen Verlagsumfeld, das ja nochmal weiterverkaufen muss, weil wir ja nicht die letzte Instanz sind. Und da gab es auch ein paar Dinge, von denen wir sehr, sehr, sehr überzeugt waren, wo ich aber dann den Rest des Managements nicht immer von überzeugen konnte. Und manchmal lag ich richtig, aber manchmal lag ich natürlich genauso falsch, so dass ich jetzt nicht im Nachhinein sagen kann, ja, haha, wir haben es ja immer schon gewusst. Und jetzt aber ein Thema, wo wir schon sehr, sehr früh dran geglaubt haben, um das auch mal ein bisschen konkret zu machen, war zum Beispiel dieses Webtoons-Thema, ja vor 15 Jahren eigentlich schon entstanden. Und bis das dann nach Europa schwappte, hat es dann ewig gedauert. Und dann war es auch so ein Nerd-Thema, wo wir immer der Meinung waren, dass wir vielleicht auch ein digitales Angebot dafür haben sollten als Carlsen Verlag, weil ja dann da zum ersten Mal ein Content-Produkt im Umfeld der Buchbranche zumindest entwickelt wurde, was also primär digital war. Und das hatte ich als Riesenmöglichkeit gesehen, aber das ist natürlich auch so ein Business. Also die Player, die da unterwegs sind, die sind jetzt mit Google vergleichbar. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so 2-3 Leute, aber alles hat mal seinen Anfang. Und es gab schon Überlegungen, ob man das in Europa vielleicht schaffen kann, eine eigene Webtoons-Plattform, also ähnliches dann ist ja eine Marke, zu etablieren. Und wir haben viele Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns dann gegen diese digitale Version entschieden. Und jetzt kommt dabei raus, dass Carlsen auf jeden Fall mindestens mal Webtoons in Buchform verlegt. Das ist natürlich so ein bisschen Ironie, aber es ist auf jeden Fall auch erfolgreich und das können wir auch richtig gut. Aber da gab es ja, oder wir hatten mal diese anderen diese Story-Apps, ich weiß nicht, ob die euch was sagen.
Ja.
Da haben wir auch gesagt, ey Mann, mit unseren ganzen Imprints da, diese Young-Adult-Themen, das schreit danach und wir hatten wirklich auch eine ganz tolle App gebaut. Aber der ganze App-Markt funktioniert natürlich anders als der Buchmarkt. Und man muss mit einer relativ großen Marketingkeule erstmal loslegen, um Sichtbarkeit zu erzeugen, sodass dann auch gleich Summen aufgerufen werden, die das Gesamtrisiko von so einem Projekt natürlich erhöhen. Und während wir, wie immer, dann sehr überzeugt von dieser Idee waren, gab es natürlich auch viele Stimmen, die gesagt haben, naja, mit dem gleichen Geld könnte man ja vielleicht auch was ganz anderes machen, etc., etc. Und das sind halt auch immer so Diskussionen, die man dann führt. Ob man dann im Nachhinein, ob es gut oder schlecht war, muss man sich, glaube ich, keinen Kopf mehr drüber machen. Es ist dann so ein bisschen vergossene Milch. Und ihr kennt es ja auch, alle Verleger behaupten ja von sich, dass sie mal irgendwann Harry Potter auf dem Tisch hatten und dann leider das abgelehnt haben. Da haben wir zwar alles richtig gemacht damals, aber das ist halt eben im Nachhinein schwer zu sagen, weil ich auch ganz sicher weiß, dass ich bei vielen Ideen eben auch voll daneben lag und wir die zum Glück dann nicht mit der Konsequenz umgesetzt haben, wie ich das vielleicht zu der Zeit damals meinte, dass es unbedingt sein müsse.
Die Ideen, die du jetzt gerade umrissen hast, da fand ich jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, gerade jetzt bei den Apps zum Beispiel, man hätte da jetzt erstmal wahnsinnig viel auch Marketingbudget reinstecken müssen, man hätte das kommunizieren müssen, man hätte das Ganze irgendwie groß aufsetzen müssen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn man eine Innovation durchführen möchte, muss man auch drüber sprechen. Bist du da prinzipiell dabei, dass man sagt, Innovation muss auch sichtbar gemacht werden? Oder habt ihr auch Themenfelder, wo du sagst, da müssen wir gar nicht groß drüber reden, dass wir da jetzt anders hantieren, dass wir da jetzt eine Innovation geschaffen haben? Die wird sich schon unterschwellig durchsetzen. Das müssen wir jetzt gar nicht an die große Glocke hängen?
Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass man immer über Innovationen groß sprechen muss. In dem Fall, den ich da beschrieben habe mit der Story-App, da hatten wir natürlich einen Prototypen gebaut mit 3 Geschichten drin und so. Und dann, das hat auch gut funktioniert. Nur dann erfordert der Markt, und das ist gar nicht unbedingt das Produkt, sondern es ist einfach ein ganz anderer Markt, der erfordert mehr Anfangsinvest, um einfach so eine Schwelle zu überschreiten. Und danach kann er zum Selbstläufer werden. Das hat aber für mich gar nicht unbedingt was mit der Innovation an sich zu tun, über die man reden soll. Und ich finde, in erster Linie müssen Innovationen authentisch sein. Das ist für mich viel wichtiger. Wir machen ja keine Innovation für Marketing. Dafür ist es ja viel zu teuer. Das kann sich ja keiner leisten, sozusagen eine Innovationsabteilung zu unterhalten, um dann im Markt quasi den Ruf eines innovativen Unternehmens sich zu. Das wäre, glaube ich, Fehlallokation von Ressourcen. Aber am Ende ist es so, dass wir wirklich überzeugt sind von unserem, also von der innovativen Grundhaltung und wirklich daran arbeiten. Und wenn man dann eine gute Produktidee hat, aber dann ist das gleiche, wie ich gerade beschrieben habe, dann ist halt die Frage, reden wir über eine Innovation oder reden wir einfach darüber, wie wir es ja bei Leo auch gemacht haben. Das war ein super innovatives Produkt. Aber als wir es dann vermarktet haben, haben wir alle gesagt, naja, mit der Überschrift innovatives Buch verkauft man gar keine Bücher, sondern es muss einfach ein gutes Buch dann sein und den Kindern Spaß machen und den Eltern auch. Ist ja bei uns immer so ein bisschen zweistufig. Und ich glaube, das ist das Prinzip, weil das interessiert da draußen relativ wenig Menschen, ob man jetzt super innovativer, sondern die wollen einfach was Tolles als Produkt in der Hand halten und da ihre Freude dran haben.
Ich finde das total gut und richtig, was du sagst. Es kommt halt am Ende immer so ein bisschen auf den Adressaten an. Also wenn man in Richtung Endkunde denkt, dann bin ich total bei dir. Also nur weil man auf dem Plakat oder der Anzeige groß neues, innovatives Produkt drüber schreibt, heißt das noch nicht, dass die Leute das auch interessiert. Sie gucken vielleicht eher mal hin, aber ob sie es dann am Ende auch kaufen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich finde, es hat schon nochmal eine andere Qualität, wenn man jetzt nach innen in die Branche und insbesondere ans Employer Branding denkt. Also wir sind ja alle auf der Suche immer nach guten Menschen, nach guten Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben mitzuarbeiten und vielleicht eben auch in einem innovativen Umfeld, so wie du es beschrieben hast, mit Enthusiasmus durchzuziehen. Und da denke ich, kann es schon helfen, wenn man von potenziellen Mitarbeitern als innovatives Unternehmen wahrgenommen wird. Ich würde das schon irgendwie auch mal positiv.
Also da kann ich dich auch nur unterstützen. Aber das meinte ich wohl mit dem authentisch innovativ sein, weil wir, oder ich behaupte ja, dass Carlson authentisch innovativ ist. Und natürlich kolportieren wir das dann auch. Also wir sagen auch studentischen Gruppen, die ja häufiger mal bei uns vorbeikommen oder so, oder ich mache ja sehr viele Studentenprojekte auch, weil ich auch einfach glaube, dass da meistens sehr kreative und schlaue Leute dann am Werke sind. Und das ist alles das, was wir tun, um Carlson dieses Image quasi, dieses innovative Image, um das zu verstärken. Aber ist ja klar, wenn dann hinter alles hohl wäre, dann würde auch das nicht bringen, dass man sich innovativ hinstellt. Das durchschaut natürlich auch schon jeder, der dann mal 2 Monate bei Carlson gearbeitet hat. So, dass ich schon glaube, das geht dann zwar ein bisschen langsamer, aber dieses innovativ sein im authentischen Sinne ist so ein bisschen der Schlüssel, und dass sich das dann auch gegenüber unseren Buchhandelspartnern ist es auch für unseren Vertrieb durchaus ein Argument zu sagen, hey, wenn wir mal was Neues haben, kannst du darauf vertrauen, dass Carlson ist die richtige Absenderadresse. Wir können das. Wenn wir sagen, diese Idee erscheint uns gut und Carlson ist eben bei vielen Buchhändlern als innovativer Verlag abgespeichert, dann hat das natürlich auch sozusagen Marketingvorteile im Sinne von Vertrauen oder Image oder sowas. Und dann lassen sich auch neue Ideen vielleicht am Markt mal besser durchsetzen, als das vielleicht andere Verlage können. Aber ich glaube, aber das ist natürlich auch so eine Binsenweise, die Basis muss auch solide sein, auf der man dieses Image aufbaut. Man kann es nicht sozusagen als Potemkinsche Dörfer oder was weiß ich kreieren. Das funktioniert natürlich nicht.
Ja, also Innovation nicht zum Selbstzweck, weil das ist nicht authentisch, das ist durchschaubar und dafür ist es auch zu teuer. Also das ist ja im Grunde, ja, was du gesagt hast.
Exakt.
Sehe ich genauso.
Genau. Innovation muss authentisch sein. Das ist für mich jetzt schon so ein bisschen der Schlagbegriff dieser heutigen Folge.
Und das, was Markus gesagt hat, er hat auch oft genug daneben gelegen. Also das vielleicht auch nochmal... kurz, um das herauszustellen, das finde ich auch einen sehr schönen Punkt, eine sehr schöne Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr habt eine Abteilung, ihr habt einen sehr erfahrenen Head of Business Development mit dir, Markus. Und trotz allem, trotz der Erfahrung und dem Wissen und den Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen, liegt ihr auch oft genug daneben. Also man braucht davor keine Angst haben. Finde ich auch einen sehr guten Punkt, den du gesagt hast.
Genau. Ich würde jetzt gerne noch ein paar mehr Antworten aus dir rauskitzeln, als wir jetzt schon von dir haben, auch wenn das jetzt schon ein wahnsinnig fruchtbares Gespräch war, finde ich. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Folgen das Spiel, das wir vorbereitet haben, schon angehört hast. Wir haben ein nettes kleines Frage-Antwort-Spiel. Es ist ein Assoziationsspiel. Wir stellen dir Entweder-Oder-Fragen und du brauchst nichts weiter zu tun, als dich für eine der beiden Antwortmöglichkeiten zu entscheiden. Es sei denn, du möchtest weiter was dazu sagen, aber eigentlich ergibt sich alles Weitere von selbst. Gut. Klein oder groß?
Groß.
Schnell oder gründlich?
Schnell.
Digital oder analog?
Digital.
München oder Stockholm?
Stockholm.
Manga oder Comic?
Comic.
Da hat er ein bisschen gezögert, der Herr Carlsen. Mehr oder weniger?
Mehr.
Vielen Dank.
Ja, dann ich danke für die Fragen.
Was ist dir bei schnell oder gründlich durch den Kopf gegangen? Da hast du ein bisschen gezögert.
Ja, ich wollte sagen schnell und gründlich, aber dann habe ich mir gedacht, das ist so abgegriffen. Musst du dich entscheiden. Und dann ist einfach schnell in der Buchbranche ein wichtiger Begriff, weil schnell ist nicht das, was wir den ganzen Tag machen. Aber manchmal muss es einfach sein. Und im digitalen Umfeld, das wisst ihr auch, ist Schnelligkeit auch ein Erfolgsfaktor. Und da kann man zwar noch gründlich alles prüfen und hinterfragen, aber manchmal muss man eben, oder meistens muss man einfach mal machen. Und das ist auch so das, was ich praktiziere. Und darum war schnell dann doch das Wort, was ich vorgezogen
habe. Manchmal muss man einfach mal machen. Das ist ja so ein bisschen das Motto auch unseres Podcasts. Also der heißt ja Loslegen, also mehr Innovation. Ja. Einfach mal machen passt ganz gut zusammen. Also wie würdest du jetzt versuchen, in einem Satz zusammenzufassen, liebe Buchbranche, habe mehr Mut zur Innovation. Also wie würdest du der Branche mehr Mut zur Innovation machen?
Ich glaube, erstens, Innovation muss man als Haltung verstehen, die einen zukunftsfähig macht. Also, dass man Entwicklungen, die außerhalb unserer kleinen Buchwelt passieren, dass man die als Chancen interpretiert und versucht, den maximalen Nutzen für sein Unternehmen daraus zu ziehen.
Das ist doch super. Das ist ein hervorragender Satz. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Woraus ziehst du denn für dich persönlich die meiste Inspiration? Was sind so deine persönlichen Inspirationsquellen?
Also ich bin ja jetzt, lebe ja sozusagen so ein Doppelleben als Ingenieur und Maler. Und das ist genau auch das, was mich den ganzen Tag treibt. Ich interessiere mich wirklich für Technik. Ich begeistere mich für Technik. Und ich bin ein totaler Inhaltstyp. Ich liebe Illustration natürlich, oder im weitesten Sinne ist ja alles Kunst, Text, Illustration etc. Und diese Kombi ist, glaube ich, einfach das, also dass wir so uralte Dinge wie Buchdruck oder Malerei, das ist ja schon 1000 Jahre alt, dass man die mit Hightech verbindet, das ist so was mich einfach fasziniert und was mich auch wirklich antreibt und wo auch fantastische neue Ideen und Produkte entstehen können. Ich glaube, das ist jetzt im breiten Sinne auch meine Hauptinspirationsquelle, wenn es darum geht, so eine Zukunft auch so ein bisschen sich vorzustellen, oder wie könnte es sein?
Ja, super. Das, was du eben gesagt hast, das finde ich eigentlich für mich so das schönste Bild aus unserer ganzen Folge heute. Wie kann man Inhalt mit neuen Technologien verbinden? Das ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatzpunkt, in den sich zumindest unsere Branche sehr gut wird hereinfinden können. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Markus. Das war mir eine große Freude, oder uns beiden, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kann mich auch nur bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier mitmachen durfte. Ich freue mich natürlich auch auf alles, was da noch kommen wird. Für die Branche und für uns.
Das war Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche. Heute mit Markus Dömer, dem Head of Business Development vom Carlsen Verlag. Diese Folge wurde präsentiert von der Haufe Group. Sie unterstützt Menschen und Unternehmen, damit sie erfolgreich arbeiten können, mit Content, Software und Weiterbildung.
Ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hosting-Partner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen! Der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.